Wir sind zurzeit an den messianischen Psalmen, das heißt an den Psalmen, die auf das erste Kommen von Jesus Christus prophetisch hinweisen. Letztes Mal haben wir diesen Kreuzespsalm 88 genauer betrachtet. Jetzt kommen wir zu Psalm 89. Wir lesen diesen langen Psalm von 52 Versen zunächst durch, und als Aufgabe beim Mitlesen: man achte auf Schlüsselwörter in dem Psalm, also Begriffe, die ständig wiederkommen und die dann auch von prägender Bedeutung für den ganzen Psalm und seine Aussage dienen. Wer liest uns vor Psalm 89?
Eine Unterweisung Ethans, des Esrachiters. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest, du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer, du stillest seine Wellen, wenn sie dich erheben. Du hast Rahab zu Tode geschlagen und deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Himmel und Erde sind dein, du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue gehen vor dir einher. Wohl dem Volk, das jauchzen kann, Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen in Israel ist unser König. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinem Heiligen und gesagt, ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen, zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen. Seine Hand lasse ich herrlich über das Meer, herrschen über das Meer und seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du erhöhst die Rechte seiner Widersacher und erfreust alle seine Feinde. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Herr, wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Herzen von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem Gesalbten her. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen.
Danke. Dieser Psalm weist sich durch eine besondere Länge aus und auch durch eine besondere Position, nämlich, was ist seine besondere Position im Buch der Psalmen? Ja, bitte?
Das Ende des dritten Buches.
Jawohl. Man sieht, nach dem Psalm 89 kommt viertes Buch und dann Psalm 90. Haben das alle in ihren Übersetzungen?
Ja.
Denn das ist nicht eine späte Hinzufügung, sondern das gehört zum hebräischen Grundtext. Die Psalmen werden eingeteilt in fünf Bücher. Darum spricht man auch eben von dem Pentateuch der Psalmen in Analogie zum Pentateuch des Gesetzes Mose. Pentateuch heißt das Fünfbuch. Das Gesetz Mose besteht ja aus fünf Büchern, aber auch die Psalmen sind aufgebaut als fünf Bücher. Inhaltlich bestehen ganz direkte Parallelen zwischen den fünf Büchern Mose und den fünf Büchern der Psalmen. Es gibt einen Refrain, der jeweils das Buchende markiert. Das ist hier der letzte Vers. Gepriesen sei der Ewige, ewiglich. Amen, ja, Amen. Schauen wir ganz kurz das Ende des dritten Psalmbuches an. Psalm 72. Das war ja auch ein messianischer Psalm, der als Psalm über das kommende Königreich des Messias eine ganz besondere Bedeutung hat innerhalb des Psalmbuches. Kann jemand da lesen? Psalm 72, Vers 18.
Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein.
Noch weiter, Vers 19. Es ist ein erweiterter Refrain. Aber sieht man, die Grundstruktur ist: gepriesen sei der Ewige, haben wir am Ende vom Psalm 89. Und da haben wir: gepriesen sei der Ewige. Aber es wird dann erweitert durch: Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und wir haben in unserem Schlussvers gehabt: Amen, ja, Amen. Und da wird hinzugefügt, und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit, und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Eine Ausdrucksweise, die ganz selten vorkommt in der Bibel. Amen, ja, Amen. Aber genau hier wieder am Schluss des dritten Psalmbuches. Schauen wir uns den, des zweiten Psalmbuches, Verzeihung, ja?
Bei mir ist noch ein Vers 20.
Jawohl, lesen Sie den zu, dann erkläre ich gerade noch was dazu.
Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais.
Jawohl, das bedeutet, mit diesen Gebeten im Blick auf das messianische Königreich, da sind eigentlich alle Bitten, die in Davids Herzen waren, zum Abschluss gekommen. Das beinhaltet eigentlich den Endpunkt der Bitten Davids. Das gibt ja diesem Psalm auch nochmals ein besonderes Gepräge am Schluss des zweiten Psalmbuches. Jetzt schauen wir uns den Schluss des ersten Psalmbuches an. Das ist Psalm 41, der letzte Vers. Also wir haben wieder das Gleiche, gepriesen sei der Ewige, oder der Herr, Yahweh. Dann wird es hier ergänzt durch der Gott Israels. Aber das hatten wir auch am Schluss des zweiten Buches, der Gott Israels. Und weiter, von Ewigkeit bis in Ewigkeit, bei uns, am Schluss von Psalm 89 heißt es, gepriesen sei der Ewige, ewiglich. Und jetzt wieder zurück, Psalm 41, Amen, ja, Amen. Wieder diese typische Abschlussformel. Und nun bleibt noch das Ende des vierten Buches. Das ist Psalm 106. Der letzte Vers, bitte.
Gepriesen sei der Herr.
Jawohl. Also auch da wieder die Parallele, gepriesen sei der Ewige. Dann wieder dieser Zusatz, der Gott Israels, den wir schon zweimal auch gehabt haben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wieder das Amen. Das hier nicht verdoppelt ist, aber verstärkt wird, indem das ganze Volk dieses Amen aussprechen muss. Also es ist ein Refrain in Variationen, aber der immer das Buchende markiert. Am Schluss des fünften Buches braucht es den Refrain nicht mehr. Es ist sowieso eh klar, dass das Psalmbuch fertig ist, ja, mit Psalm 150. Aber in gewisser Maße ist der ganze letzte Psalm ein solcher Höhepunkt des Lobes Gottes, gepriesen sei der Ewige, in dem eben Psalm 150 dieser ausgesprochene Halleluja-Psalm so das ganze Psalmbuch krönt. Gut, also das zur Position von Psalm 89 innerhalb des Psalmbuches. Jetzt hatte ich die Aufgabe gegeben, nach Schlüsselwörtern zu suchen während des Lesens. Was ist aufgefallen? Welche Begriffe kommen ständig vor?
Ewig,
jawohl. Treue, können wir gerade mal das Wort Treue durchzählen? Wo kommt es vor zum ersten Mal? Jawohl, lesen Sie gerade vor.
Die Gnade des Herrn will ich ewig besingen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkündigen.
Also, das kommt zum ersten Mal vor. Ich habe in meiner Bibel am Rand dann eine Bemerkung gemacht, T1, ja? Treue, erstes Vorkommen. Wo kommt es weiter vor?
Vers 6, Vers 3.
Also schon vorher, Vers 3. Wer liest?
Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut, deine Treue gründest du fest in den Himmel.
Jawohl. Dann das dritte Mal. Das wurde schon gesagt, Vers 6. Vers 6, ja bitte, lesen.
Die Himmel sollen preisen, deine Wunder, o Herr, und die Versammlung der Heiligen, deine Treue.
Das vierte Mal kommt es wo vor? Vers 9, bitte.
Du
Jawohl, das fünfte Mal. Fünfzehn. Ist es bei Ihnen mit treu übersetzt? Wahrheit, ja, es ist ein anderes Wort. Es ist ein anderes Wort im Hebräischen. Jawohl. Wahrheit und Treue hängt eben ganz eng zusammen im Hebräischen. Aber hier sollte man Vers 15 besser mit Wahrheit übersetzen, damit der Kontrast zu Treue klar wird. Wo kommt es weiter vor, Treue? In? 25, ja, bitte. Jawohl, und dann das sechste Mal.
34.
Ja, das ist T6, bitte.
Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue.
Und schließlich das siebte Mal.
38. Zumindest als Adjektiv, ja.
Ja. Genau, aber das ist eben ein anderes Wort und bezieht sich da auf den Mond, während sonst immer diese Treue sich auf Gott bezieht. Ja, aber das Hauptwort Treue kommt noch ein siebtes Mal vor. 50, ja? Jawohl, siebenmal Treue. Ja, also es ist siebenmal das Wort Emunah, während eben in Vers 15, das ist ein anderes Wort, das ist es Emet. Und es ist zwar von der gleichen Wurzel, aber eben ist nicht das gleiche Wort. Siebenmal Emunah, Treue. Und welches Schlüsselwort ist weiter aufgefallen?
Gnade.
Gnade. Ist auch gleich aufgefallen, wie oft? Hast du es ausgezählt? Ja. Zählen wir es zusammen aus. Das erste Mal?
Vers 2.
Ja, und zwar?
Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen. Von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkünden.
Jawohl. Also da kommen diese beiden Begriffe auch zusammen vor, im gleichen Vers. Die alte Elberfelder hat das übersetzt mit Gütigkeiten. Gnadenerweise oder Gütigkeiten ist das Wort Chesed in der Mehrzahl. Dann kommt es nämlich das nächste Mal in der Einzahl vor. Vers 3, ja, lesen Sie gleich.
Denn ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. Im Himmel wirst du festgründen deine Treue.
Jawohl, Gnade, das ist das gleiche Wort wie in Vers 1, Gütigkeiten oder Gnadenerweise, Chesed. Das dritte Mal. Jawohl.
Gerechtigkeit und Rechten deines Sohnes grundsätzlich. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht.
Jawohl, also Gnade ist wieder Chesed, Güte, Gnadenerweis, dasselbe. Dann das vierte Mal. Das ist
das 18, aber bei mir steht Gunst.
Ja, das ist auch ein anderes Wort. Es ist auf Hebräisch Razon, das ist mehr das Wohlgefallen. Das, was dem Willen entspricht. Also weniger Gunst, Gnade, sondern Wohlgefallen, Willen. Ja, dann wo kommt das nächste Mal? Vers 25, und zwar wieder kombiniert mit Treue, mit Emunah. Nämlich, wer liest?
Meine Treue und Gnade wird mit ihm sein. Hoch soll sein Horn tragen, Kraft meines Namens.
Jawohl, wieder Chesed für Gnade, Güte, Gnadenerweis. Weiter.
29.
Jawohl, das ist G5.
Ewig will ich
Jawohl. Und Chesed zum sechsten Mal.
34.
Ja.
Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue.
Jawohl. Sieht man auch da wieder kombiniert. Gnade und Treue kombiniert. Also diese beiden Begriffe gehören ganz eng zusammen. Und schließlich das siebte Mal. Vers 50, wo es eben wieder kombiniert ist mit Chesed, mit Emunah. Chesed und Emunah zusammen. Bitte.
Herr, wo ist deine vorige Gnade, die du David geschworen hast in deiner Wahrheit?
Jawohl. Also siebenmal Treue, siebenmal Gnade oder Güte. Ich muss erklären, was der genaue Sinn ist von Chesed. Es gibt nämlich noch ein anderes Wort im Hebräischen für Gnade, das eigentlich eher als Gnade übersetzt werden sollte. Chen. Chen bedeutet wirklich Gnade. Chesed bedeutet mehr Loyalität gegenüber einer Abmachung. Darum ist derjenige, der sich an den Bund Gottes hält, der Israelit, der sich an den Bund Gottes hält vom Sinai, der wird in der Bibel genannt ein Chassid. Das ist eben einer, der gegenüber Gottes Bund loyal ist und sich daran hält und sich auch mit seinem Herzen daran verpflichtet fühlt. Das ist der Chassid. Und Mehrzahl ist dann eben die Chassidim. Das ist ein Ausdruck, der im Judentum verwendet worden ist, in Osteuropa für eine bestimmte Richtung unter den Ultraorthodoxen, die betonten quasi die Wichtigkeit der persönlichen Verbindung mit Gott. Und die haben sich dann eben die Chassidim genannt. Aber es ist ein biblischer Begriff. Der Chassid, das ist der, der treu ist gegenüber Gottes Abmachung. Und wenn Gott eben von seiner Güte spricht, dann meint es, dass er sich an seine Bundesabmachungen hält, loyal ist und nicht davon weicht. Ja, und da haben wir bereits einen weiteren Begriff, der eben mit Chesed zusammenhängt, eng, Bund. Wie oft haben wir den Bund ausdrücklich erwähnt gefunden? In Vers 4 zum ersten Mal, nämlich:
Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinen Knecht geschworen.
Gerade noch den nächsten Vers. Jawohl. Es geht hier um einen Bund. Und zwar welchen Bund? Um welchen Bund geht es hier? Bund mit David, dem Auserwählten. Alles richtig. Natürlich hat das mit dem Herrn Jesus zu tun, werden wir gleich sehen, aber das steht jetzt nicht im Text, der Name Jesus, oder? Darum sage ich, es geht um den Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Das ist also nicht der gleiche Bund wie der Bund vom Sinai, den Gott mit Israel als Volk geschlossen hat, als er ihnen die Torah, das Gesetz gegeben hat. Der Bund mit David. Wo wird nochmals von einem Bund gesprochen im Psalm 89? Ja, bitte.
Ich will ihn ewiglich bewahren, meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben.
Jawohl. Also, da sehen wir gleich, wie das Wort Chesed hier verbunden ist mit dem Bund. Eben, ich will meine Güte bewahren, Chesed. Und das ist dann bestätigt in der nächsten Verszeile. Und mein Bund soll ihm festbleiben. Das heißt, Gott hält sich an die Abmachung, die er mit David gemacht hat. Da merkt man auch wieder das Wort, hier Gnade trifft nicht ganz den Sinn, denn Gnade ist eine unverdiente Gunsterweisung Gottes. Aber hier geht es um eine Gunsterweisung Gottes, die gegründet ist auf eine Abmachung, auf ein Versprechen, auf einen Bund. Da liegt also eine Nuance drin, nicht wahr? Und dann das dritte Mal kommt Bund wo vor?
35.
Ja, noch vorher, 35. Wer liest 35?
Ich will meinen Bund nicht entweihen und was meine Lippen gesprochen, nicht ändern.
Jawohl. Und sehen wir wieder, hier kommt zwar nicht das Wort Güte, Chesed vor, auch nicht Emuna, Treue, aber Gott drückt es anders aus. Eben, er hält sich an diesen Bund, dieser Bund soll nicht abgeändert werden. Und er soll auch nicht zunichte gemacht werden, entweiht werden. Und schließlich, es ist schon gesagt worden, Vers 40.
Ja, preisgegeben hast du den Bund mit deinem Knechte, hast zu Boden geworfen und entweiht seine Krone.
Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt plötzlich, der Psalmist sagt Gott, warum hast du den Bund mit David zu Boden entweiht? Du bist doch der gütige Gott, der sich eben loyal an sein Versprechen hält. Du bist der treue Gott, der für den eine Abmachung unabänderlich ist. Aber jetzt kommt hier, du hast den Bund deines Knechtes verworfen. Es geht also in diesem Psalm um ein riesiges Problem. Wie kann das sein, dass Gott treu ist, wenn es mit der Geschichte Israels so gekommen ist, wie hier beschrieben? Lesen wir vielleicht gerade hier ab Vers 39. Dort gibt es nämlich einen ganz klaren Einschnitt im Psalm. Nicht wahr? Noch in den zwei Versen davor steht etwas ganz anderes. Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Ewiglich wird er feststehen wie der Mond und der zeugenden Wolken ist treu. Jetzt kommt. Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden entweiht seine Krone. Aber sehen wir das Wörtchen, das da, das ich nicht gelesen habe, dazwischen? Sela. Was bedeutet Sela? Das wird ja oft einfach überlesen, wenn es in der Bibel steht. Aber Zwischenspiel, wovon?
Die Tempelmusik spielt.
Ja, vom Orchester im Tempel. Also die Sänger, die levitischen priesterlichen Sänger singen den Text bis und mit Vers 37. Da ist ja alles positiv. Und dann kommt Sela, ein musikalisches Zwischenspiel. Jetzt denkt man über die Treue Gottes nach. Und jetzt kommt die Wende. Die Sänger sprechen, du aber hast verworfen, verstoßen, bist sehr zornig gewesen. Du hast verworfen den Bund. Da kommt die Wende. Also dieses Sela mit diesem musikalischen Zwischenspiel markiert da einen tiefen Einschnitt im Psalm. Und damit ist jetzt der Konflikt klar. Einerseits steht doch fest, was Gott zusagt und hat einen Bund mit David geschlossen, der muss bestehen. Aber in der Realität, was ist geschehen? Das Königtum Judas ist zusammengebrochen im Jahr 586, als die Babylonier den Salomo-Tempel dem Erdboden gleichmachten, Jerusalem wurde abgerissen und verbrannt, die Juden deportiert in die Gefangenschaft nach Babylon und von da an war das Königtum aus dem Haus Davids am Ende. Das heißt, Zedekia schon, der letzte König auf dem Thron Davids, war eigentlich nicht mehr direkt aus der Linie, das war schon eine Seitenlinie. Da ist dieser Abbruch gekommen. Also das ist jetzt die große Frage, wie kann das sein? Gott ist auch treu, aber es ist so gekommen, dass das Königtum der Dynastie Davids zusammengebrochen ist, als die Babylonier alles zusammengeschlagen haben. Und dann haben wir nochmals ein Sela in Vers
nach 46.
Jawohl. Also nachdem dieser Einschub da gekommen ist über diese Katastrophe mit dem Untergang der der Königdynastie von David kommt nochmals ein Zwischenspiel. Aber nach dem Zwischenspiel kommt nicht plötzlich eine Wende, sondern jetzt kommt die Frage, Vers 46, wer liest das? Also was muss ich sagen? Vers 47. Sela und dann 47.
Bis wann, Herr, willst du dich immerfort verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Zorn?
Also dieses bis wann lässt schon die Möglichkeit offen, dass es doch noch zu einer Wende kommt. Also bis wann ist alles am Boden? Wann kommt eine Wende, damit dann Gottes Treue eben am Schluss doch eben sich bestätigt? Und dann kommt nochmals ein Sela. Jawohl. Und wir lesen gleich Vers 50.
Wo sind deine früheren Gnaden, Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue?
Jawohl. Also immer noch keine Wende. Einfach die Frage, wo kann man jetzt sehen, dass diese Güte, die Gott David geschworen hat, dass die sichtbar wird. Und dann wird Gott im Gebet daran erinnert, dass die Völker über Israel schmähen und höhnen und dass Gott eigentlich eingreifen müsste, denn das ist ja alles ein Angriff auf seinen Namen. Ja, also da sehen wir die Dramatik in diesem Psalm, die ein ganz grundlegendes Problem in der Bibel behandeln. Jetzt fangen wir aber mal wieder vorne an. Es geht also hier um den Davidsbund. Wo hat Gott diesen Bund mit David geschlossen? Wo lesen wir mehr über diesen Bund? Dann schlagen wir mal auf 2. Samuel 7. Liest jemand ab Vers 1?
In einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du in deinem Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage meinem Knecht zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tage an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin herumgezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels herumgezogen bin, habe ich da damals zu einem anderen Stamm Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir aufgerottet, und ich mache mit dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind, und ich setze für mein Volk, für Israels, ein Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, dass ich Richter über mein Volk Israels bestellt habe und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden, so verkündige ich nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Denn deine Tage erfüllt sind, und du zu deinen Vätern gelegt hast, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich in deinen Nachkommen, die aus deinem Leib kommen, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit seinem Menschenrute Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dem dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David.
Noch weiter.
Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Herr, wer bin ich? Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen.
Ja, bis dahin. Also, Gott, nein, ich muss anders anfangen. David hatte den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen, aus Stein. Er wollte also dieser Wanderschaft der Stiftshütte, die Gottes transportabler Tempel war, ab dem Auszug aus Ägypten ein Ende setzen. Er wollte Gott ein Haus aus Stein bauen und das eigentlich aus der Überlegung heraus, ich bin jetzt König in Jerusalem, in der Davidstadt. In 2. Samuel 5 wird beschrieben, wie er die Burg Zion, das war das kleine eingemauerte Jerusalem am Südabhang des späteren Tempelberges. Diese Burg Zion hatte er erobert und nannte sie dann Stadt Davids. Und gleich darauf haben die Bauleute von König Hiram aus Tyrus, aus dem Libanon, David einen Palast gebaut. Und zwar gerade nördlich von der Davidsstadt. Das ist aber gerade eine Stelle, wo übrigens der Bergrücken ganz besonders schmal wird. Und um die Bodenfläche zu erweitern, haben sie eine riesige Steinaufschüttung dort errichtet. Die heißt in der Bibel der Millo. Kommt immer wieder vor, schon in 2. Samuel 5 und anderen Stellen. Der Millo. Millo heißt einfach Auffüllung. Eine ganz gigantische Steinaufschüttung. Und dadurch konnte etwa 200 Quadratmeter Bodenfläche noch dazu gewonnen werden, um dort den Palast von David zu bauen. Ein wunderbares Haus, das also diese Spezialisten für Architektur damals, die Türen, David gebaut haben. Übrigens, diesen Palast hat man vor 3 Jahren begonnen auszugraben in der Davidstadt. Und zwar die Archäologin Elad Mazar, die ging von Bibeltext aus. Viele Archäologen haben gesagt, an der Stelle, wo sie meinte, da muss der Davidspalast sein, da ist nichts mehr zu finden. Man hat ja da zum Teil schon Grabungen gemacht bis auf den Grundfelsen, aber da ist nichts zu finden. Und sie ging davon aus, nein, in 2. Samuel 5 steht doch, nachdem David die Burg Zion erobert hatte, da wurde sein Palast gebaut. Der muss offensichtlich dann eben gerade nördlich angebaut worden sein, noch ohne Stadtmauer rundherum. Und als dann die Philister kamen in 2. Samuel 5, um Krieg gegen David zu machen, heißt es, David ging hinab von seinem Palast in die Burg Zion. Das war also noch zu unsicher in seinem Palast, weil noch keine Stadtmauer da war. Da ging er also wieder runter in den eingemauerten Bereich. Und da war für sie klar, ich muss also dort an dieser Stelle, beim schmalen Bergrücken, dort, wo man den Millo schon lange entdeckt hatte, weitergraben. Und tatsächlich ab 2005 kamen die mächtigen Palaststeine von Davids Haus ans Licht. Und genau in diesem Haus saß David, 2. Samuel 7, Vers 1, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe geschafft hatte vor allen seinen Feinden, dann kam der Wunsch, ja, wenn ich schon einen Palast habe, soll Gott auch einen Palast haben. Ich will ihm einen Tempel bauen. Aber Gott erklärt ihm, nein. Erst dein Sohn, der soll mir dann einen Palast bauen, einen Tempel. Aber wenn du schon den Wunsch hast, mir ein Haus zu bauen, will vielmehr ich dir ein Haus bauen. Und das ist jetzt ein Wortspiel, weil das hebräische Wort Bayit, Haus, hat einen Doppelsinn, ein Wohnhaus oder eben eine Familie. Beziehungsweise, wenn die Familie über Generationen weitergeht, eine Dynastie. Das ist eben der Begriff Haus Davids, die Dynastie. Ja gut, und da hat Gott also versprochen, und das war ein Bund mit David. Ich baue dir eine Familie und eine Königsdynastie. Deine Nachkommen sollen auf deinem Thron sitzen, und zwar soll dieses Königtum bleiben bis in Ewigkeit. Lesen wir nochmals 2. Samuel 7, Vers 12. Also am Schluss von 11 sagt Gott, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Und jetzt Vers 12.
Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen.
Jawohl. Also dein Nachkomme, wörtlich dein Same. Das bezieht sich jetzt da in erster Linie mal auf die nächste Generation, auf Salomo. Und weiter, Vers 13.
Er wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig.
Jawohl, also der soll einen Tempel bauen für Gott. Und so hat Salomo dann den Salomo-Tempel an dem von Gott auserwählten Ort Jerusalem bauen lassen. Also das ist auch ein Element, das mit zum Davidsbund gehört. Der Tempel in Jerusalem. Und damit eben die auserwählte Stadt, nicht wahr? Schon in 5. Mose hat Mose 21 Mal gesprochen von diesem Ort, den der Herr einmal in einem deiner Stämme auserwählen wird, um dort seinen Namen zu wohnen zu lassen. Und nur an diesem Ort darf man schließlich Schlachtopfer bringen. Wir können eine von diesen 3x7 Stellen aus 5. Mose aufschlagen. Das ist so ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff für das 5. Buch Mose, dieser auserwählte Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. 5. Mose 12. Ja, lesen wir schon mal Verse 4 und 5. Jawohl, und dann kommt dieser Ort nochmals vor in Vers 11. Und jetzt lies mal Vers 13 und 14.
Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt. Da sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete.
Jawohl. Also der einzige auserwählte Ort für die Opfer, da wo der Tempel einmal hinkommen soll. Aber Mose erwähnt kein einziges Mal den Namen dieses Ortes. Wird nur geheimnisvoll immer der Ort, den der Herr erwählen wird, genannt. Und es vergingen noch Jahrhunderte, bis schließlich David, 2. Samuel 5, Zion, Jerusalem, eroberte und dann wurde ihm durch prophetische Offenbarung mitgeteilt, hier ist der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wird. Und so schloss Gott diesen Bund mit David, der bedeutete, es soll hier in Jerusalem, da soll der Tempel gebaut werden von Davids Sohn und die Nachkommenschaft Davids wird das Königtum weiterführen und dieses Königtum wird dauern bis in Ewigkeit. Das ist die Kernaussage des Davidsbundes. Jetzt lesen wir aber nochmals in 2. Samuel 7, Vers 13.
Er wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, als den ich vor dir weggetan habe.
Jawohl. Also hier wird gesagt, dass die Nachkommenschaft Davids nicht automatisch treu sein wird. Also Gott sagt, wenn es da zu Untreue kommt, dann wird Gott eingreifen durch Zucht. Mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Das heißt, Gott wird Menschen benutzen, die werden das Königtum Davids schlagen. Aber Gott verspricht, meine Güte, jetzt haben wir wieder den Ausdruck Chesed, soll nicht von ihm weichen. Das heißt, Gott wird sich an diesen Davidsbund halten. Das Versprechen wird bleiben, trotz der folgenden Untreue. Es wird nicht so kommen, wie das bei Saul war. Saul wurde als König eingesetzt, nicht von Gott aus. Die Menschen wollten einen König haben. Und so hat Gott es zugelassen, dass sie einen König nach ihrem Herzen wählen konnten. Aber dieser König hat versagt und Gott hat ihn weggetan. So hatte also die Nachkommenschaft von Saul keine Zukunft mehr als Könige. Und da gab es keine Verheißung, dass diese Dynastie von Saul, dass die Fortbestand haben sollte. Und Gott sagt also zu David, es wird zwar so sein, wenn deine Nachkommenschaft untreu wird, dann werden sie durch Menschen geschlagen werden. Aber es wird nicht so sein wie David, dass ich dann mal dieser Dynastie ein Ende setze. Wie Saul, ja? Sondern, danke. Sondern da wird es nie ein Ende geben. Und darum noch Vers 16. Samuel 7, Vers 16.
Dein Haus aber und dein Königstum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig.
Jawohl. Aber jetzt kommt eben im Psalm 89 die große Frage. Nun ist es so geschehen, Gott hat mit Menschenruten die Dynastie Davids schlagen lassen. Nochmals Psalm 89, Vers 39. Ja. Ja.
Also ich denke, das sind ganz starke Hinweise auf Jesus. Also er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Das sagt also nicht zu Saul.
Es ist so, im Neuen Testament wird dieser Vers dann auf den Herrn Jesus bezogen. Und zwar in Hebräer 1. Da geht es im Zusammenhang um den Herrn Jesus. Vers 5, denn zu welchem der Engel hat er je gesagt? Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Und das ist die parallele Stelle, 1. Chroniker 17, Vers 13. Schlagen wir kurz auf, 1. Chroniker 17, Vers 13. Liest jemand ab Vers 11 bis 13.
Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war.
Noch Vers 14.
Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig, und sein Thron soll feststehen für ewig.
Jawohl. Also, das ist die exakte Parallelstelle zu 2. Samuel 7. Und, ja?
Aber die Sohnschaft Jesu bestand doch von Anfang an.
Natürlich.
Warum heißt es hier, ich will ihm Vater sein?
Also hier wird einfach gesagt, dass Gott mit diesem Nachkommen aus dem Haus Davids, wird er ein Verhältnis haben von Vater zum Sohn. Und es ist eben doch so, dass ganz wörtlich zuerst bezieht sich in 2. Samuel 7 die Verheißung auf Salomo. Denn schauen wir nochmals, 2. Samuel 7, Vers 12. So werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute. Also, da wird die Möglichkeit gezeigt, dass er verkehrt handelt und dann geschlagen wird. Das kann sich natürlich nicht auf den Herrn Jesus beziehen. Und darum ist auch der Unterschied interessant. In 2. Samuel 7 wird dieser Ungehorsam und das Schlagen erwähnt, in 1. Chroniker 17 aber nicht. Obwohl es die Parallelstelle ist. Also in 2. Samuel 7 geht es zunächst auf Salomo. Und der hat wirklich versagt. Aber diese Verheißung geht eben weiter und hat sich dann vollkommen erfüllt in dem Herrn Jesus, der aus dem Haus Davids ist. Also so kann man sagen, Salomo war der Vorgeschmack von dem Herrn Jesus. Ein Vorhinweis auf ihn. Aber dieser Voraushinweis hat versagt und die volle Erfüllung ist gekommen in dem Herrn Jesus. Aber Salomo hat eine ganz besondere Beziehung zu dem Herrn. Und das wird auch daran deutlich. David hat diesem Kind von Bathsheba den Namen Salomo gegeben. Und dann kam ein Prophet und sagte, der Herr lässt dir sagen, dass du diesen Sohn wie nennen sollst? Jedidiah, der Geliebte des Herrn. Und das zeigt also diese ganz besondere Beziehung, die Salomo zum Herrn hatte, aber er hat dann schließlich versagt. Und so ist er aber doch in seiner engen Beziehung ein kleiner Voraushinweis auf den Herrn Jesus, der als Mensch von Gott gezeugt war. Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das haben wir gerade gelesen in Hebräer 1. Zusammen mit der Stelle, ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Also, das ist bei Salomo überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber der Herr Jesus ist als Mensch von Gott gezeugt und war als Mensch Gottes Sohn. Aber seine Sohnschaft beschränkt sich nicht darauf, denn er war als Gott schon von Ewigkeit her Sohn Gottes. Also die Gottessohnschaft Christi muss man in zwei Hinsichten sehen. Er ist Sohn Gottes als Gott. Und er ist Sohn Gottes als Mensch durch die Zeugung. Das sind zwei verschiedene Seiten, die das Wort Gottes uns über seine Person offenbart. Aber man kann sagen, also in 2. Samuel 7, da ist der Fokus noch auf Salomo gerichtet. Wenn er eben abweicht, dann wird er geschlagen werden, gezüchtigt werden. Aber in 1. Chroniker 17 wird einfach gezeigt, er wird meinem Namen ein Haus bauen und sein Königtum wird bestehen bis zum Schluss. Und da ist dann der Fokus auf den großen Sohn von Salomo, von David her, den Herrn Jesus. Und das erfüllt sich eben doppelt. Salomo baute den ersten Tempel und der Herr Jesus wird den dritten Tempel bauen. Es ist zwar, werden das nach der Pause kurz anschauen, wie das gemeint ist, der dritte Tempel, den der Herr bauen wird. Also wir haben vor der Pause gesehen, Salomo ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus hin. Also Vorbild im Sinn von griechisch Typos, eine Vorabbildung, eine Vorschattierung auf Christus hin. Und das ist eben etwas, was wir im ganzen Alten Testament finden. Es gibt so viele Personen, die sind solche Voraushinweise, zum Beispiel Josef, der zuerst von seinen Brüdern verworfen wurde, den Heiden überliefert, verkauft, aber später zum Königtum aufsteigt und auch Herrscher wird über seine Brüder. Da finden wir eine wunderbare Parallele auf den Herrn Jesus hin. Es gibt insgesamt etwa 300 Parallelen im Leben von Josef. Dann ist auch Isaac ein Vorbild auf den Herrn hin, eben im Sinn von Vorschattierung, der geliebte Sohn, der von dem Vater hingegeben wird als Opfer. 1. Mose 22. Dann habe ich gerade gehört, jemand hat gerufen, Melchisedek, König von Salem, ist auch so ein Voraushinweis auf den letzten König von Salem, Jerusalem, den Herrn Jesus. Und so ist eben auch Salomo ein Hinweis, dadurch, dass er eben als Same Davids auf den Thron kam und den ersten Tempel gebaut hat. Genauso wie es von dem Messias heißt, dass er den Tempel Gottes bauen wird. Zacharia 6, können wir dazu aufschlagen. Zacharia 6, liest jemand Verse 12 und 13. Jawohl, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Man bedenke, dass Nazareth von der hebräischen Wurzel Nezer, Spross, kommt. Also Nazareth ist auf gut Deutsch Sprosslingen. Also siehe ein Mann, sein Name ist Spross, Jesus von Nazareth. Und von ihm heißt es, ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Nun gibt es da ein Problem, denn viele prophetischen Stellen sprechen, dass in der Endzeit ein Tempel stehen wird auf dem Zionsberg, auf dem Tempelberg in Jerusalem, bevor der Messias kommen wird als König der Welt. Zum Beispiel in Joel 2. Dort wird eine künftige Invasion von Norden her beschrieben, bei der das ganze Land Israel, das wie ein Garten Eden ist, von dieser Armee verwüstet wird. Und bei dieser Verwüstung wird gesprochen über den Tempel auf Zion und wie die Priester sich zwischen der Halle und dem Altar versammeln sollen, um Gott um Gnade anzurufen. Eine Stelle, die noch nie in der Vergangenheit in Erfüllung gegangen ist, die ist noch zukünftig, aber da wird gesprochen von einem Tempel in der Endzeit und erst danach kommt der Messias, um dann sein Volk aus dieser Not zu befreien. Und da heißt es, er wird den Tempel des Herrn bauen. Nun, das erklärt sich so. Der Endzeit-Tempel in der Bibel ist ja genau beschrieben in seinen Maßen in Hesekiel 40 bis 48. Und die orthodoxen Juden heute wissen, wir sind jetzt in der Endzeit, weil wir zurückkehren aus aller Welt in unser Land. Und das haben die Propheten vorausgesagt, wenn wir so zurückkehren, dann ist Endzeit. Und man bereitet sich heute schon vor auf den Bau eines Tempels. Aber man hat ein Problem. Wie können wir Hesekiel bauen? Denn da gibt es viele Dinge, die sind uns gar nicht klar, wie man die bauen soll. Weil es gibt Lücken in der Beschreibung. Und dann kommt noch dazu, die inneren Vorhöfe, die kann man sehr gut bauen, denn die bedecken ein 500 Ellen Quadrat. Genauso wie der Salomo-Tempel. Und man weiß heute wieder ganz genau, wo das 500 Quadrat sich befindet, auf dem Tempelplatz. Es geht. Aber der dritte Vorhof, der ist so groß, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Da müsste man alle Täler rundherum müsste man auffüllen, um diese Plattform überhaupt zu bekommen. Nun, es wird so kommen. Der dritte Tempel wird gebaut werden, noch vor der Wiederkunft Christi. Aber in den kleineren Maßen. Und es ist auch im Judentum so abgesprochen, wir bauen das nach Ezekiel, was wir verstanden haben. Und was wir nicht verstanden haben, da richten wir uns nach dem zweiten Tempel. Das ist der Tempel zur Zeit Jesu. Und sie sagen, Elia muss kommen, der Vorläufer des Messias, um uns zu erklären, wie man Ezekiel verstehen soll in allen Details. Also sie werden diesen Tempel bauen, der wird stehen. Der Antichrist wird ihn entweihen. Aber nirgends wird gesagt, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Und wenn der Herr Jesus dann kommt auf den Wolken des Himmels und schließlich auf dem Ölberg erscheint, wird er nachher alles erklären, wie man Ezekiel 40 bis 48 verstehen muss, und wird den Tempel in seiner vollen Ausdehnung bauen. Also, man kann also so zählen, wie das bisher getan worden ist, ein neuer Tempel wird gezählt ab einer vorangegangenen Zerstörung. Und darum war der Tempel nach der Rückkehr aus Babylon, das war der zweite Tempel. Der wurde zwar dann später groß ausgebaut unter König Herodes, aber das war nicht ein neuer Tempel, sondern es war der gleiche Tempel, der eben ausgebaut wurde, weil er nie zerstört worden war, der kleinere. Und so wird es auch in der Zukunft sein, der dritte Tempel wird gebaut, aber wird nicht zerstört werden, doch der Jesus wird ihn ausbauen, den dritten Tempel. Und so wird sich dann eben dieses Wort erfüllen, er wird den Tempel bauen, oder wie in 2. Samuel 7, der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Jetzt haben wir auch gleich verstanden, worin die Lösung liegt des großen Problems. Gehen wir zurück zu Psalm 89, Vers 39. Also wie gesagt, das Königtum der Dynastie Davids ging endgültig unter im Jahr 586 vor Christus, als die Babylonier Jerusalem und damit auch die Königsstadt und den Tempel zerstört haben. Danach gab es keine Nachkommen mehr aus der Linie von David, die je wieder Könige geworden sind. Und das Ganze ist noch viel dramatischer, wenn man Folgendes bedenkt. Der letzte König aus dieser direkten Linie von David über Salomo war Jojakin. Im Zedekia war schon eine Seitenlinie, schon aus der Linie Davids, aber nicht aus der direkten. Aber dieser Jojakin, der wurde verflucht durch den prophetischen Ausspruch in Jeremia 22. Das müssen wir aufschlagen. Liest uns jemand Verse 24 und folgende. Da wird Jekonia oder Jojakin erwähnt mit seinem Kurznamen Konia. Ist jemand? Das ist ein echtes Problem, diese Stelle. Und das zeigt jetzt die Dramatik. Jeremia hat in dieser Zeit gelebt, als die Babylonier dem Königtum ein Ende gesetzt haben. 586 vor Christus. Und jetzt wird dieser letzte König aus der Davidslinie wird verflucht. Und es heißt, man soll ihn aufschreiben gewissermaßen als kinderlos, weil keiner von seinen Nachkommen wird je auf dem Thron Davids sitzen. Ja, wie soll jetzt noch die Verheißung Gottes je erfüllt werden können? Gott hat doch David versprochen, dass aus dieser Linie der Messias kommen wird. Und jetzt versteht man, wie, mit welcher Inbrunst man Psalm 89 im Tempel singen konnte. Im zweiten Tempel, ja? Warum? Bis wann, Herr, willst du immerfort verbergen? Und so weiter. Jetzt, wie hat Gott dieses Rätsel gelöst? Nämlich so. Josef, der Mann der Maria, war ja ein Nachkomme aus dem Haus Davids, und zwar über Salomo und über Joachim. Josef von Nazareth war ein direkter Nachkomme aus der Königsdynastie. Das finden wir dokumentiert in dem Geschlechtsregister in Matthäus 1. Der Jesus stammt ja von David ab, aber eben über Maria. Das Geschlechtsregister von Maria wird beschrieben in Lukas 3, ab Vers 23 und folgende. Da wird der Vater von Maria erwähnt und dann geht die Linie zurück bis auf David, dann bis auf Abraham und sogar zurück bis auf Adam. Und so war der Herr Jesus als Mensch wirklich ein Same von David. Genauso wie es hier steht im Psalm 89, Vers 5. Liest jemand?
Bis in Ewigkeit will ich deine Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron.
Jawohl. Im Hebräischen steht wörtlich nicht deine Nachkommen, sondern dein Same. Aber dein Same kann bedeuten deine Nachkommenschaft oder eben auch eine bestimmte Person, dein Nachkomme. Ewig. Also es geht ganz klar daraus hervor, aus dem Samen Davids sollte der Messias kommen. Nun, der Herr Jesus ist aus dem Samen Davids über Maria. Aber Maria stammte nicht aus der Königslinie, sondern aus einer Seitenlinie. Sie geht zurück bis auf Nathan, das war ein Bruder von Salomo. Aber der hat eben nicht das Recht, das Erbrecht für den Königsthron bekommen. Aber dadurch, dass Josef und Maria sich zunächst verlobt haben und dann auch geheiratet haben, wurde Josef der gesetzliche Vater Jesu. Und so hat der Herr Jesus wegen dieser Heirat legal den Anspruch bekommen auf die Königslinie. Und dadurch, dass Maria, eben all diese Generationen zurück, eben auch aus dem Haus Davids war, war er wirklich ein Same Davids. Und durch diese Kombination ist in dem Herrn Jesus beides vereinigt. Ein Sohn Davids und er hat den legalen Anspruch auf die Königslinie, ohne aber ein biologischer Nachkomme von Joachim zu sein. Also das ganze Problem war nur lösbar über die Jungfrauengeburt. Und das ist ja dieses große Zeichen, das Jesaja dem König Ahas aus dem Haus Davids schon um 700 vor Christus verkündigte. Gott sagt in Jesaja 7, er soll mit seinem Sohn Scher-Jaschub soll er hingehen bis zum Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Kann man heute in der Davidstadt alles schön sehen. Der obere Teich, ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Gruppe da durchgeführt, einen großen Teich gezeigt und Leute durch diesen alten kananitischen Siloakanal gehen lassen. Und am Ende beim Walkerfeld, also ganz unten in der Davidstadt, dort, wo die Gärten im Kidrontal waren, dort ist Jesaja mit Ahas zusammengetroffen und hat ihm gesagt, Ahas, der in einer schwierigen Situation war, du darfst von dem Herrn ein Zeichen fordern. Und er tut so fromm. Nein, das ist nicht gut, wenn man ein Zeichen fordert. Und dann sagt Jesaja, dann sagt der Herr, ich werde dir, weil du kein Zeichen willst, werde ich dir ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Und man wird seinen Namen Immanuel heißen. Das, Jesaja 7, Vers 14, war die Verheißung. Der Messias wird, aus dem Haus Davids, wird von einer Jungfrau geboren werden. Und durch diese Tatsache konnte der Davidsbund aufrechterhalten werden. Trotz diesem Zusammenbruch des Königtums, trotz der Verfluchung der authentischen Königslinie. Der Jesus kam vor 2000 Jahren, geboren in Bethlehem, in der Stadt, wo David als Kind lebte. Aber er wurde von seinem Volk, von der Masse, als König abgelehnt und dadurch wurde sein Königtum verschoben auf später. Und wenn der Jesus dann bei seinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels, nicht mehr geboren in Bethlehem, sondern auf den Wolken des Himmels kommen wird, wird er die Herrschaft, die Weltherrschaft übernehmen und wird dann herrschen bis ans Ende des tausendjährigen Reiches und dann wird Gott dieses Weltall auflösen. So wird also bis ans Ende der Welt wird der Same Davids regieren und nachher geht sein Königtum weiter, weil Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und der Jesus wird auch dann als König über diese neue Schöpfung regieren. Schauen wir mal ganz kurz in Lukas 1, was der Engel Gabriel Maria verheißen hatte, als er in Nazareth zu ihr gekommen war. Lukas 1, Vers 27. Vers 26.
Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei.
Also, nicht nur bis ans Ende der Welt, sondern kein Ende. Also seine Herrschaft wird dann über das tausendjährige Reich in alle Ewigkeit reichen, über die neue Schöpfung. Und so wird Gott also seine Verheißung, sein Bund mit David eben trotzdem noch wahrmachen. Also man staunt über die verschlungenen Wege Gottes. Und jetzt sehen wir, wie wichtig dieses siebenmal Chesed, Gottes Bundestreue, ja, und dann eben das andere Wort siebenmal Emunah, Treue, Beständigkeit, eben ist Schlüsselwörter für den Davidsbund, der eben Israel bis an den Punkt brachte, wo sie fast verzweifelten. Und das ist ja heute auch im Judentum ein Riesenproblem. Ja, seit 2600 Jahren haben wir keinen Nachkommen mehr von David auf dem Thron gehabt. Müssen wir wirklich einmal warten auf einen bestimmten Messias aus der Linie von David, der König sein wird? Na gut, es gibt ja schon mal das Problem. Die Geschlechtsregister wurden ja verbrannt im Jahr 70, als die Römer Jerusalem zerstörten. Das ganze Archivhaus in Jerusalem wurde zerstört. Und seither ist es ja normal, dass ein Jude nicht mehr genau sagen kann, aus welcher Linie er kommt. Aber es gibt doch Familien, die haben das sehr, sehr stark bewahrt in der Familientradition. Zum Beispiel gerade diejenigen, die wussten, wir sind Nachkommen von Aaron aus der Priesterlinie, die haben das von Generation zu Generation weitergegeben. Das sind die Kohanim, hebräisch Priester, und, oder Einzahl Kohen. Darum haben diese oft den Familiennamen später gewählt, Kohen oder Kahn, Kahane. Das sind alle aus diesem Priestergeschlecht. Und vor einiger Zeit war ja in Nature zu lesen, dass man bei den Leuten, die Kohen heißen, ein spezielles spezielle Markierung in der, im DNS, im Erbgut gefunden hat, dass das statistisch überwältigend oft vorkommt, wo man also sogar in den Genen ablesen kann, wer ein Kohanim, ein Kohen ist. Und es gibt aber trotzdem Juden noch heute, die haben auch die Tradition, dass sie aus dem Haus David sind. Und auch schon der Rabbi Rashi im Mittelalter, das war, ist einer der wichtigsten Kommentatoren noch heute, Rashi wird von den Orthodoxen viel gelesen, der wusste auch noch, dass er aus dem Haus Davids ist. Und es gibt also Familien, bis heute, die haben die Familientradition bewahrt, dass sie aus dem Haus Davids sind. Aber was nützt das ihnen, wenn das zurückgeht bis auf Joachim? Und sie sind verflucht. Sie können nicht auf den Thron Davids gehen. Und wenn sie aus einer Seitenlinie kommen, was nützt es ihnen? Sie haben ja nicht eben den Anspruch auf die legale Königslinie. Nützt alles nichts. Und darum hat sich das im Judentum, vor allem in den liberalen Kreisen, verbreitet. Wir müssen gar nicht auf einen Messias warten. Das ist mehr einfach so eine Idee, dass mal eine gute Zeit kommt und eine Zeit, wo Frieden herrscht und alles gut gehen wird, das ist so quasi das messianische Ideal. So verzweifelt sind sie an dieser Frage, weil man menschlich gesprochen sagen muss, ja, wie soll das jemals realisiert werden, dass diese Verheißungen wortwörtlich in Erfüllung gehen sollen? Aber dank der Erfüllung in dem Herrn Jesus Christus und mit Hilfe des Neuen Testaments sehen wir, natürlich geht das. Der Jesus ist vor 2000 Jahren von einer Jungfrau aus dem Haus Davids geboren worden und der legale Vater, der Mann der Maria, kommt aus der korrekten Linie und das war noch vor dem Jahr 70. Darum, das Geschlechtsregister war dokumentiert und bis ins Jahr 70 konnte jeder das noch in Jerusalem nachprüfen. Und darum ist ja auch im Judentum, gibt es keine Schriften aus der Frühzeit, die irgendwie das Geschlechtsregister von Josef in Frage stellen würden. Das ist ein Betrug. Wenn das so gewesen wäre, dass seine Abstammung gar nicht stimmt, hätte man im Judentum natürlich sofort das als die Hauptwaffe einsetzen können. Jesus ist gar nicht aus dieser Linie. Aber dieses Argument hat man nicht verwendet. Aber Paulus hat die Christen verfolgt, die Judenchristen. Aber nicht mit diesen Argumenten. Wir haben ja in Jerusalem das nachkontrolliert, das stimmt ja alles nicht. Das war so klar, so eindeutig klar, was da in Matthäus 1 steht. Und wir haben dieses Geschlechtsregister noch heute in Händen und können beweisen, auch mit dem Geschlechtsregister in Lukas 3, der Herr Jesus erfüllt die Voraussetzungen, Davids Bund geht in Erfüllung, Gottes Treue bleibt. Und darum siebenmal. Die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Mit den 7 Schöpfungstagen war alles vollkommen vollendet, sehr gut. Und darum 7 hat also nichts zu tun mit irgendwelchen Dingen, sondern einfach die Symbolik der Vollkommenheit. Gottes Treue bleibt bestehen, auch wenn der Mensch in Situationen kommt, wo er plötzlich denkt, wie kann Gott noch treu sein? Es geht ja gar nicht mehr. Und so ist dieser Psalm 89 natürlich auch eine Hilfe für jeden, der in seinem Leben in solche Nöte kommt, wo er irgendwie verzweifelt an Gottes Treue oder verzweifeln will an Gottes Treue. Aber dann darf er wissen, selbst wenn ich nicht verstehe, einmal wird trotzdem klar werden, Gott ist treu. Auch in dieser Sache, jetzt rückblickend können wir sagen, natürlich ist alles gelöst. All dieses Warum, warum, bis wann? Wo sind, o Herr, deine früheren Gütigkeiten, die du dem David zugeschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr! Jetzt können wir abschließen mit dem letzten Vers des Psalmes. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja, Amen. Ja, gibt es noch weitere Fragen zu Psalm 89? Wir sind jetzt nicht auf jeden Vers eingegangen. Wir haben gesehen, wir haben für den Rahmen schon sehr viel Zeit gebraucht. Ja?
In der Anfangslesung wurde von Haupt gesprochen, als immer Horn kam. Ich glaube, der Vorleser kann es bestätigen aus seiner Bibel.
Ist das so? Horn, aber bei wem steht anstatt Horn Haupt?
Sie haben immer Haupt vorgelesen.
War das ein Lesefehler oder steht so?
Nein, in 89 kommt dreimal Horn vor und immer haben Sie Haupt vorgelesen.
Also, machen wir gerade einen Test. Vers 16. Oder liest der Leser gerade mal Vers
18 steht zum Beispiel Horn.
Bei 18 steht bei mir Haupt.
Haupt? Aha. Also ist also doch ein Fehler. Und zwar. Ja, also im Hebräischen steht Keren, das heißt Horn. Ganz klar. Also das Horn eines Tieres. Und das ist eben das Bild der Stärke und der Kraft. Ja, wenn man mit einem Stier zu tun hat, merkt man dann sehr bald mal, dass eben das Horn ein Bild der Macht und der Beständigkeit ist. Ja? Und wenn also Gott sagt von dem Erheben, dass er das Horn hebt, dann heißt es, dass er also Festigkeit gibt. Und interessant ist ja Folgendes. Womit wurde David zum Königtum gesalbt? Mit einem Horn. Öl darin, mit einem Horn. 1. Samuel 16. Womit wurde Saul gesalbt? Mit einer Flasche. 1. Samuel 10. Und wenn man eine Flasche zu Boden wirft, zerbricht sie. Ein Horn bleibt. Und so sollte das Königtum von Saul zerbrechen, untergehen, aber eben das Königtum von David nicht. Und darum ist das Wort Horn in diesem Kapitel ganz, ganz wichtig. Es ist auch das Mittel gewesen, mit dem David gesalbt worden ist. Und so sehen wir also die Bedeutung des Davidsbundes. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Bund sind, zum Abschluss noch kurz die Frage, gibt es in der Bibel noch mehr Bündnisse Gottes? Ja, natürlich. Ich meine, die Frage ist ein bisschen suggestiv, aber jetzt kommt die schwierige Frage. Welche Bündnisse? Der Bund mit Abraham.
Eigentlich ja zwei. Einmal die Geschichte mit der Tötung von Isaak und dann später unter der Palme.
Ja, also der Bund wurde zuerst geschlossen in Sichem. 1. Mose 12. Und Gott sagt ihm, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Das ist der Bund der Landverheißung und des Segens für alle Völker. Aber Gott hat diesen Bund dann mehrmals immer wieder bestätigt und auch später dann gegenüber Isaak, dass er über diese Linie gehen soll und gegenüber Jakob, dem Stammvater der 12 Stämme Israels. Das ist der Bund Abrahams. Da haben wir also schon zwei Bündnisse. Weiter. Der Bund mit Noah, das ist ein Bund geschlossen mit der ganzen Welt und in diesem Bund hat Gott zum Beispiel auch die Obrigkeit eingesetzt. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Also Gott gibt der Obrigkeit die Schwertgewalt. Das ist der Bund von Noah, aber umfasst noch viel mehr, den Gott mit allen Lebewesen schließt, solange die Erde besteht.
Und der Bogen.
Der Bogen war dann das Symbol dieses Bundes mit Noah. Haben wir drei Bündnisse. Weiter.
Der neue Bund, das neue Testament.
Der neue Bund, der im Alten Testament Jeremia 31 angekündigt wird. Dass Gott einen neuen Bund mit Israel schließen wird. Und wenn Gott sagt einen neuen Bund, ist das der Kontrast zum alten Bund. Das ist der Bund vom Sinai, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat, 2. Mose 19. Ja, jetzt haben wir schon fünf. Der Bund mit Adam, in dem Gott die eine Ehe eingesetzt hat, ein Mann und eine Frau, und in dem Gott eben auch den Menschen als Untertan und Diener Gottes eingesetzt hat. In Hosea 6 wird ausdrücklich von diesem Bund mit Adam gesprochen. Ja, jetzt haben wir schon 6 Bündnisse, aber es wäre ja schön, wenn wir 7 hätten, oder? Ja, und das ist der Bund, der Nebukadnezar-Bund. Und zwar ist es so, dass mit dem, dass das Königtum von der Familie Davids eben zum Ende kam, haben die Babylonier die Macht übernommen. Und die Babylonier haben dann von sich aus noch Zedekia eingesetzt, einer, der nicht mehr aus der direkten Linie war, nur eine Seitenlinie. Und die Babylonier haben mit dem Haus Davids einen Bund geschlossen. Ich gebe ganz kurz die Stelle an. Hesekiel 1. Und diesen Bund, den Nebukadnezar geschlossen hat, nennt Gott seinen Bund. In Hesekiel 17. Ich gebe nur ganz kurz die Stellen an, wir haben nicht mehr die Zeit dazu. Hesekiel 17, Vers 13. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn in einen Eid eingehen lassen. Und dann Vers 14 wird dieser Bund nochmals genannt. Und Vers 15 nochmals, Vers 16 nochmals. Und da wird gesagt, dass es eben, dass dieser Bund von den Juden gebrochen worden ist. Und Vers 18 nochmals, da er den Eid verachtet und den Bund gebrochen hatte. Und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben und tat dennoch alles dieses. So wird er nicht entrinnen. Und in Vers 19 nennt Gott dies meinen Bund, den er gebrochen hat. Also Nebukadnezar, als die neue Weltmacht, die Gott eingesetzt hatte, wird das Haus Davids als Untertan eingesetzt. Und von da an beginnt die Zeit der Nationen. Daniel sieht im Traum von Nebukadnezar, erklärte das, Daniel 2, dass die Babylonier die Weltherrschaft bekommen haben und nach ihnen werden die Perser, Medo-Perser, die Weltherrschaft haben, dann die Griechen und schließlich Rom. Aber im Neuen Testament wird dann erklärt, das vierte Weltreich, Rom, hat 3 Phasen. Es war, ist nicht und wird wieder aus dem Abgrund hervorkommen. Und heute sehen wir das alte römische Reich, das sich wieder erhebt, nicht wahr? Das neue Europa wird ja gesehen als die Wiederentstehung der Einheit des alten römischen Reiches. Das war schon die Sicht unter Europavisionären früherer Zeiten. Ja, das römische Reich kommt wieder und dann wird der Herr Jesus kommen und sein Königreich einsetzen. Und so haben wir ab Nebukadnezar eben die Zeit, wo die Heidenvölker die Weltherrschaft haben und nicht mehr Israel und nicht die Dynastie von David. Die Dynastie von David wurde eben unter den Bund von Nebukadnezar gesetzt und Gott nennt diesen Bund meinen Bund. Und weil sie rebelliert haben gegen Nebukadnezar, sagt Gott, sie haben meinen Bund gebrochen. Und so können wir genau nach diesen Bündnissen die ganze Heilsgeschichte in 7 Zeitalter einteilen. Wir haben die Zeit vom Paradies, Bund von Adam, aber der Mensch bricht auch diesen Bund, Sündenfall, und das Böse entwickelt sich so, bis die ganze Erde voll des Bösen ist und dann kommt die Sintflut. So wird das erste Zeitalter abgeschlossen. Dann wählt Gott sich Noah, macht einen Bund mit ihm und mit all seinen Nachkommen. Aber wir sehen dann, wie im Turmbau von Babel die Menschen gegen Gott rebellieren und auch diesen Bund brechen. Und dann wählt Gott sich einen neuen Menschen, Abraham. Schließt einen Bund mit Abraham. Und später mit seinen Nachkommen, dem Volk Israel, schließt Gott einen Bund am Sinai. So schließt Gott den Bund mit dem auserwählten Volk. Und später kommt der Bund mit David. Und als dann das Königtum fertig war, kommt der Bund eben von Nebukadnezar, die Zeiten der Nationen. Und dann kommt der Herr Jesus, wird die Herrschaft übernehmen und er wird den neuen Bund mit Israel schließen. Und das ist das siebte Zeitalter. Jetzt fehlt uns natürlich das Zeitalter der Gemeinde, nicht wahr? Aber das Zeitalter der Gemeinde ist ein Einschub in die Zeit der Nationen. Und zwar haben wir ja, also das ist ein bisschen kompliziert, wer das noch nie gehört hat, kann jetzt nicht rauskommen, weil ich nur so andeutungsweise sage. Man kennt doch die Prophetie der 70 Jahrwochen in Daniel 9. Und das fällt alles in die Zeit der Nationen hinein. 69 Jahrwochen waren, bis der Messias kam. Und dann kommt ein Unterbruch in der Zählung und erst gerade vor der Wiederkunft Christi, 7 Jahre vorher, geht dann die 70. Jahrwoche weiter. Das heißt also, es gibt einen Unterbruch zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und genau dazwischen fällt das Zeitalter der Gemeinde. Von dem Paulus sagt in Epheser 3, das war ein Geheimnis, das Gott im Alten Testament nie einem Propheten mitgeteilt hatte. Man sieht im Alten Testament, da ist eine Lücke, aber man versteht nicht, was die Lücke bedeuten soll. Das ist genau die Zeit, in der Gott dann die Gemeinde realisiert hat. Die wird also da eingeschoben in die Zeit, wo die Heidenvölker herrschen. Aber wir sehen, mit dem, dass die Juden nun zurückgekommen sind und Jerusalem wieder erobert haben, den Tempelberg, da sehen wir, jetzt kommt es zu einem Abschluss der Zeiten der Nationen. Denn der Herr Jesus sagt in Lukas 21, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen vollendet sind. Und seit dem Jahr 70 war Jerusalem ständig unter Fremdherrschaft. 1967 machen die Israelis die Hand auf den Tempelberg, auf Ost-Jerusalem. Die ganze Welt schreit, wir müssen es zurückgeben, das ist völkerrechtswidrig. Sie haben die Hand draufgelegt und bereiten schon den dritten Tempel vor. Jetzt merken wir, dass wir da in dieser Übergangszeit sind und der König kommt bald aus dem Haus Davids, der Herr Jesus, um dann das siebte Zeitalter einzuführen. Also kann man also wirklich schön zeigen, wie die ganze Heilsgeschichte in 7 Zeitalter aufgeteilt ist und jedes Mal beginnt es mit einem Bündnis Gottes. Jedes Mal. Und noch weiterführen, nur so als Anregung, zu all diesen 7 Zeitaltern mit den 7 Bündnissen gibt es eine schöne Parallele mit den 7 Schöpfungstagen. Geht schön auf. Also es ist wie das Inhaltsverzeichnis da vorne. Das erste Blatt der Bibel, das Inhaltsverzeichnis nachher für den ganzen Ratschluss Gottes mit dieser Welt. Und der Herr Jesus, er ist das Zentrum in all diesen Bündnissen. Ja, also vielleicht können wir dann nächstes Mal die Fragen noch beantworten, die jetzt sicher aufgekommen sind. Das heißt, übernächstes Mal. Denn nächstes Mal wird ja ein spezielles Thema vor uns stehen. Wir wollen noch zum Schluss beten.